HR Info Wirtschaft.
Frauen in Führungspositionen sind in Deutschland die Ausnahme. Im internationalen Vergleich hinken wir weit hinterher. Die Bundesregierung hatte deshalb vor 5 Jahren eine Frauenquote für Aufsichtsräte großer Unternehmen beschlossen. Jetzt wird über eine Quote auch für Vorstände diskutiert. Und seit neuestem gibt es eine nationale Gleichstellungsstrategie. Wow, werden da viele sagen, da tut sich was. Genau das will ich jetzt etwas genauer wissen. Was benachteiligt Frauen gegenüber Männern? Was hat die Frauenquote bislang gebracht? Und was denken Unternehmerinnen und Managerinnen darüber? 3 habe ich dazu befragt. H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Die Chancengleichheit von Frauen und Männern ist ab jetzt Aufgabe der ganzen Bundesregierung. Gleichberechtigung soll in Deutschland künftig in allen Gesetzen und Förderprogrammen des Bundes stärker berücksichtigt werden, so hat es die Bundesregierung beschlossen. Wie sieht es mit der Gleichstellung überhaupt aus, etwa bei Führungspositionen? In den Vorstandsetagen deutscher Großkonzerne, dort wo die wahren Entscheidungen getroffen werden, dominieren Männer weiterhin mit runden 90%. Um diese Front aufzubrechen, hat die Bundesregierung vor gut 5 Jahren das sogenannte Führungspositionengesetz beschlossen. Es sieht vor, dass bei großen, mitbestimmten und börsennotierten Unternehmen im Aufsichtsrat mindestens 30% Frauen sitzen müssen. Katharina Stüber, Rechtsanwältin bei Allen Overy in Frankfurt, hat jetzt in einer Studie Bilanz gezogen. Sie fällt eher gemischt aus.
Die eine Sache ist natürlich, dass wir dieses Thema auf der Agenda, auch in den großen Unternehmen insbesondere, haben. Und das hat hoffentlich auch vielen Frauen geholfen, in weitere Führungspositionen aufzusteigen. Die andere Frage, wie viele Frauen dort tatsächlich jetzt mehr als vor dem Gesetz in den Führungspositionen vorhanden sind, ist, glaube ich, etwas schwieriger zu beantworten. Deutlicher wird man es im Aufsichtsrat beantworten können, weil wir da eine echte fixe Quote haben, wo wir ganz klar sagen können, dass wir vor dem Gesetz weniger Frauen hatten und aufgrund des Gesetzes notwendig mehr Frauen in die Aufsichtsräte bringen mussten.
Derzeit müssen nur gut 100 Unternehmen diese Quote im Aufsichtsrat erfüllen. Wiebke Ankersen von der gemeinnützigen Allbright-Stiftung, die sich für mehr Frauen in Führungspositionen einsetzt.
Die Unternehmen haben ja lange Zeit immer behauptet, auf der Ebene gäbe es einfach nicht genug Frauen für diese Posten. Die Quote hat sehr schön gezeigt, dass diese Frauen natürlich da waren. Und sie ist ja so geregelt, dass wenn noch keine 30% Frauenanteil im Aufsichtsrat erreicht worden sind, jeder neue Posten an eine Frau vergeben werden muss und sonst bleibt dieser Posten frei. Das wollten die Unternehmen natürlich nicht riskieren, sondern haben sich dann wirklich Mühe gegeben, eine Frau zu finden. Und siehe da, sie waren da, diese Frauen, und sie sind kein Stück weniger qualifiziert als die Männer. Das heißt, die Quote hat sehr schön gezeigt, dass wenn man richtig sucht, man diese Frauen auch findet. Die sehen natürlich anders aus als die Männer, die da schon sitzen im Aufsichtsrat. Und die Unternehmen, die davon betroffen waren, haben das jetzt also gelernt, Qualifikationen auch bei Frauen zu finden, was vorher ihnen offensichtlich nicht möglich gewesen war.
Würde diese Frauenquote jetzt auf mehr Aufsichtsräte und auch auf Vorstände ausgedehnt, kämen sicher viel mehr Frauen in Führungspositionen. Aber schränkt Wiebke Ankersen ein:
Das, was an der Quote ein bisschen zwiespältig ist, ist die Tatsache, dass sie die Symptome bekämpft, recht zuverlässig. Wenn vorgeschrieben ist, so und so viele Frauen müssen da sein, dann werden diese Frauen auch dahin gesetzt. Aber was die Quote nicht vermocht hat bisher, ist, sie geht nicht an die Ursache des Problems. Ne? Also sie bekämpft diese Symptome. Da sind auf natürlichem Wege sozusagen keine Frauen in die höchsten Top-Positionen gekommen. Aber die Ursache dafür, dass sie dort nicht hingekommen sind, nämlich eine Unternehmenskultur, in der Frauen nicht Karriere machen können oder wollen, wie Männer, ne, weil Männer befördern, weil wir starke stereotype Rollenbilder haben, weil die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch nicht stark genug berücksichtigt worden ist. Die Ursache ist damit noch nicht bekämpft.
Über mögliche Ursachen werde ich später mit drei Frauen reden. Das Gesetz, so wie es die Bundesregierung vor 5 Jahren auf den Weg gebracht hat, sieht nicht nur die Quote in den Aufsichtsräten vor, es hält Unternehmen auch dazu an, selbst Zielgrößen festzulegen, wie viele Frauen im Vorstand und in den Führungsebenen darunter vertreten sein sollen. Katharina Stüber von Allen & Overy.
Diese Zielgrößen für den sogenannten Frauenanteil müssen aber nicht notwendig über dem aktuellen Frauenanteil liegen. Das bedeutet, wenn ich aktuell 25% Frauenanteil habe, kann ich mir auch weiterhin als Ziel 25% setzen.
Kann, wohlgemerkt, denn das Gesetz sieht keine Sanktionen vor, selbst für den Fall, dass Unternehmen sagen, wir haben aktuell in der Führung 0% Frauenanteil und streben auch weiterhin 0% an. Was absurd klingt, ist leider Realität.
Wir sehen jetzt in den aktuellen Zahlen, dass immer weniger Unternehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, aber sie machen noch davon Gebrauch. Und je weiter wir in der Hierarchieebene nach oben schauen, desto verbreiteter ist auch noch die sogenannte Nullzielgröße.
Das heißt, im mittleren Management gibt es tendenziell mehr Frauen in Führungsverantwortung, ganz oben nach wie vor sehr wenige. Und das, obwohl es viele hochqualifizierte Uni-Absolventinnen und Berufseinsteigerinnen gibt. Braucht es also Zeit, bis sie in der Hierarchie nach oben wachsen, oder braucht es mehr weibliche Vorbilder an der Spitze? Wiebke Ankersen von der Albright-Stiftung.
Es braucht beides. Die Vorbilder ganz oben, wir nennen die immer Leuchtturmfrauen, weil die so eine starke Ausstrahlung haben, nach innen in das Unternehmen. Sie zeigen den Frauen, das kann ich auch schaffen. Und sie zeigen den Frauen, ich bin da oben auch gewollt und gewünscht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Und deshalb ist es wichtig, dass man sozusagen von oben und von unten arbeitet, was eigentlich kein Problem sein sollte. Denn seit 2012 haben wir mehr Frauen als Männer bei den BWL-Absolventen zum Beispiel. Das heißt, die Frauen sind da, die starten auch in den Unternehmen, aber sie werden nicht für die Führungspositionen ausgewählt im gleichen Maße wie Männer. Sie kommen nicht ganz oben an.
Es ist das Phänomen der sogenannten gläsernen Decke, die in den meisten Unternehmen eingezogen ist und durch die es nur sehr wenige Frauen schaffen. Für die Firmen ist das von Nachteil, sagen wissenschaftliche Studien. Rechtsanwältin Katharina Stüber von Allen & Overy.
Immer mehr Studien belegen, dass Diversität für wirtschaftlichen Erfolg stehen und ihnen ermöglichen, je diverser die Teams sind, desto mehr Perspektiven können wir mit berücksichtigen und natürlich mit einbringen. Aber machen wir uns nichts vor, Diversität ist anstrengend und nicht immer ein Selbstläufer. Und wir müssen alle schauen, dass wir da tatsächlich auch Fortschritte machen.
Wiebke Ankersen von der Albright-Stiftung.
Der Erfahrungshorizont und der Blickwinkel von so ganz homogenen Männerteams, wie wir sie in der deutschen Wirtschaft meistens haben, nämlich westdeutsche Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieure Mitte 50, die sind relativ begrenzt in ihrer Sicht, weil sie verstehen sich zwar ohne viele Worte, aber der große Nachteil ist, da wird eben auch nicht in Frage gestellt, da wird auch nichts Neues reingetragen. Das hat nicht das gleiche Innovationspotenzial wie eine ungleiche Gruppe, in der es zwar mehr Reibung gibt, das ist ein bisschen anstrengender, aber am Ende hat man einen besseren Entscheidungsprozess, man hat mehr abgewogen, man trifft dann eben die besseren Entscheidungen.
Frauen und Männer in Teams, Frauen und Männer in der Führung sind effizienter, sagen Wissenschaftler und zunehmend auch Investoren. Die Diskussion um die Frauenquote, um mehr Vielfalt ist unser Thema in H-Info Wirtschaft. Und darüber habe ich auch mit drei sehr unterschiedlichen Frauen gesprochen. Zunächst mit Sabine Schmidt-Roth. Sie ist eine von zwei Vorständinnen in der Commerzbank, zuständig für Personal. 5 Jahre Frauenquote in den Aufsichtsräten großer Unternehmen. War das eine gute Entscheidung?
Das ist auf jeden Fall ein sinnvoller erster richtiger Schritt, denn es ist ja so, dass der Aufsichtsrat den Vorstand auswählt und auch besetzt. Und ich glaube schon, dass ein Aufsichtsrat, der mehr an Diversity-Themen glaubt und die auch lebt, dafür sorgt, dass auch ein Vorstand diverser aufgestellt ist.
Derzeit wird ja jetzt auch über eine Ausweitung bei den Aufsichtsräten, dass es also nicht nur gut 100 Unternehmen in Deutschland sind, sondern möglicherweise einige 100 irgendwann und auch möglicherweise, dass diese Quote auch für Vorstände eingeführt wird. Was halten Sie von dieser Initiative?
Ich finde die grundsätzlich gut, weil ich glaube, wir haben Jahrzehnte hinter uns, wo wir ohne Quote versucht haben, nach vorne zu kommen. Das hat, wie wir alle sehen, nicht funktioniert. Also lass es uns jetzt mal mit Quoten probieren und wir werden in 50 Jahren wahrscheinlich zurückblicken und sagen, das war richtig.
In der Diskussion werden ja zwei Positionen gerne gegeneinander ausgespielt. Die eine sagt, ich will keine Quotenfrau sein, ich will mich mit Leistung durchsetzen. Die andere sagt, ja, mit Leistung setzen sich in der Breite aber nur sehr wenige Frauen durch. Sonst würden wir nicht seit Jahrzehnten, Sie haben es ja eben gesagt, darüber diskutieren. Für welche Position haben Sie mehr Verständnis?
Ich habe für beide Verständnis. Ich habe für mich entschieden, nicht länger darüber zu reden und debattieren, was man machen müsste, sondern gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen haben wir uns entschieden, etwas zu tun. Nämlich zum Beispiel bei der Auswahl von Führungskräften immer dafür zu sorgen, dass wir wirklich eine Auswahl haben. Das heißt, bei uns gilt die Regel, es muss eine weibliche und ein männlicher Kandidat sein. Ausschließlich weibliche Bewerberinnen oder ausschließlich männliche Bewerber kommen bei uns gar nicht vor im Auswahlprozess. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Anfang. Sie müssen zeigen von der obersten Führungsebene an, dass Sie es wirklich ernst meinen und etwas tun und nicht nur reden.
Gibt es also schon so etwas wie eine inoffizielle Quote, weil Sie sagen, Sie sind bemüht, es auch immer beide Seiten da zu haben?
Ja, wir haben in der Commerzbank nie auf eine Quote gewartet, sondern wir haben uns selber ein internes Ziel gegeben. Ich bin immer sehr selbstbewusst dran gegangen und habe gesagt, die Hälfte unserer Kundinnen und Kunden, also wir haben 50-50 etwa Aufteilung zwischen Männern und Frauen, auch in unserem ganzen Unternehmen. Also warum sollten wir das nicht als Ambitionsniveau sehen? Dann ist mir klar geworden, das ist wahrscheinlich ein wirklich zu großer Sprung, damit anzufangen. Also sind wir sukzessive in unseren Initiativen vorangegangen und haben uns immer höhere Ziele gesetzt. Aktuell wäre unser Anspruch bei 35% auszulaufen. Wir sind knapp davor, das zu schaffen. Und insofern, glaube ich, ist das der richtige Weg. Und wenn wir das geschafft haben, müssen wir uns das nächste Ziel setzen.
Weniger als ein Drittel aller Frauen in Unternehmen bewerben sich auf Führungspositionen. Frauen machen aber insgesamt fast die Hälfte an der Belegschaft aus. Wie erklären Sie sich das?
Na, vielleicht fehlt manchmal der Mut, vielleicht fehlen manchmal die Vorbilder. Vielleicht ist es auch eine Frage der Lebensplanung, dass immer noch die Frage, Gott sei Dank, die Frauen zu beantworten haben. Ich betrachte das eher als eine Möglichkeit, sich zu entscheiden, zunächst mal auch eine Pause für die Familie zu machen. Mittlerweile sehe ich aber auch, dass in den Ehen das gut besprochen wird und sowohl Männer als auch Frauen Gebrauch machen von den Möglichkeiten, die wir auch zum Beispiel im Unternehmen bieten. Wir haben Rückkehrgarantien sowohl für Mütter als auch für Väter nach diesen Pausen. Und insofern, glaube ich, müssen wir als Unternehmer Möglichkeiten und Rahmenbedingungen schaffen, dass es geht. Und wir müssen die Frauen ermutigen und auch die Männer ermutigen, davon auch tatsächlich Gebrauch zu machen, dass sie den Mut haben, das zu tun.
Sie haben ja gesagt, mittlerweile, Sie haben Generationen hier auch im Unternehmen, wo Männer, junge Männer und junge Frauen im Gespräch sind, wo man Familiengründungen bespricht. Aber letzten Endes die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist doch nach wie vor der Knackpunkt, wenn es um Führung und Frauen geht, oder?
Ich vermute schon, das ist diese Situation, sich entscheiden zu müssen und das Gefühl zu haben, dass man kein sowohl als auch organisieren kann, sondern dass man sich für eine Weile tatsächlich für ein Entweder-Oder entscheiden muss. Und das, glaube ich, fällt vielen schwer. Und da niemand in die Zukunft gucken kann, löst das vermutlich auch eine gewisse Unsicherheit aus. Und dann entscheiden sich, Gott sei Dank, auch für unsere Gesellschaft, ja viele Frauen auch für die Familiengründung. Und ich finde, rein gesellschaftspolitisch müssen wir eine Menge dafür tun, dass wir das gut finden, akzeptieren und fördern, dass Frauen dann auch in allen möglichen Formen von Teilzeitarbeit auch wieder zurückkehren und das nicht lächelnd bewerten oder möglicherweise mit so alten Sprichwörtern wie die Rabenmutter bezeichnen. Wenn ich dieses Bild nehme, dann muss ich lachen, weil ich höre das nicht nur von der alten Generation, sondern teilweise auch wirklich noch von jüngeren Männern wie auch Frauen. Und ich sage, habt ihr schon mal Raben beobachtet? Ja, die stupsen ihre Kinder hin und wieder mal aus dem Nest. Das sieht aus, wie als wären es Rabenmütter. Aber was sie wirklich tun, ist, sie ermutigen ihre Vogelkinder zum Fliegen. Und ich finde, das ist ein kräftiges Bild. Und das gebe ich häufig den Kolleginnen mit, wenn sie sich fragen, kann ich das verantworten? Kann ich meine Kinder tatsächlich loslassen? Und ich finde, ja, das können die gut.
Sagt Sabine Schmidt-Roth, Personalvorständin bei der Commerzbank.
HR Info Wirtschaft.
Margit Dietz ist die Chefin des Bauunternehmens Jean Bratengeier in Dreieich mit rund 200 Mitarbeitern. Von ihr wollte ich wissen, selbst Unternehmen, die Instrumente zur Vereinbarung von Familie und Beruf anbieten, gelingt es kaum, Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Woran liegt das?
Das eine ist, dass wir ja sehen, mit einer freiwilligen Verpflichtung gibt es genug börsennotierte Unternehmen, die als Ziel eine Null haben, wenn es um Frauen in den Vorstand geht, was ich an sich etwas fragwürdig finde. Man könnte auch sagen witzig, aber eigentlich ist es nicht witzig. Wir haben gesehen, beim Aufsichtsrat war es ähnlich und durch die Quote hat es dann tatsächlich funktioniert. Also man sieht, dass es funktioniert, dass ich die Frauen da reinbringen kann. Das andere ist die Führungskultur, die wir haben und damit auch eine gewisse Machtverteilung, doch sehr stark, sage ich mal, vom männlichen Denken her dominiert wird und es auch gar nicht für Frauen dann nicht so einfach ist, ihren Platz da drin zu finden. Schon gar nicht, wenn sie wirklich nur als einzige Frau in einem Vorstand zum Beispiel sind. Was ich noch für ganz wesentlich halte, ist, dass trotz aller Bemühungen es nach wie vor so ist, dass Familienarbeit Frauenarbeit ist. Und wenn wir das nicht schaffen zu ändern, auch von der gesellschaftlichen Anerkennung her, dass Familienarbeit nämlich ein partnerschaftliches Thema ist von Mann und Frau, dann werden wir das Gesamtthema mit Frauen in Führungspositionen auch nicht lösen können.
Da gibt es ja bei diesem Punkt Vorschläge, zum Beispiel Führung in Teilzeit, oder aus Skandinavien gibt es wiederum Modelle, dass man sagt, man setzt Männer auf 4 Tage, Frauen auf 4 Tage und hat dann gemeinsam zum Beispiel mehr Zeit für Kinder, für Angehörige, für ältere Menschen, kann sich das insgesamt besser teilen. Was halten Sie von solchen Ansätzen?
Ich halte im Prinzip für gut, nur ich glaube, wie gesagt, wir reden hier über ein gesellschaftliches Thema. Ich diskutiere das ja oft auch mit meinen Kindern, die ja jetzt eine Generation sind, Ende 20, Anfang 30. Und die sagen, naja, wenn ich als Mann das mache und als Mann, weil ich mich so verstehe und meine Vaterrolle so ausüben will, wirklich ganz partnerschaftlich Familienarbeit leiste, dann möchte ich dafür keine Nachteile in Kauf nehmen müssen. Also, sage ich mal, im Job, aber auch gesellschaftlich. Es ist ja nicht so, dass die Männer, die diese Rollen übernehmen, bei uns in der Gesellschaft, wir sind nicht in Skandinavien, automatisch ein super Standing hätten. Das muss man halt auch nochmal hinterfragen. Und deswegen, glaube ich, ist es ein gesellschaftliches Thema.
Gerade in naturwissenschaftlichen Bereichen oder zum Beispiel im Ingenieurberufen sind Frauen ja nur wenig vertreten. Wie sieht es da in der Bauwirtschaft aus, etwa bei den Ingenieurinnen?
Also es sind immer mehr Frauen, die dieses Studium ergreifen. Wir haben ja selber Bauingenieurinnen, wir haben bei den Studenten, Studentinnen immer wieder Praktikanten, Praktikantinnen, die wir einstellen. Also da erleben wir schon, dass der Frauenanteil steigt.
Wie erleben Sie Frauen in diesen Positionen? Sind die anders auch in ihrem Führungs- oder Problemlösungsverhalten, wenn Sie zum Beispiel jetzt Ingenieurinnen beobachten?
Ich glaube es, dass Frauen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, ich glaube, das ist anerzogen, anerlernt, eine andere Blickweise auf ein Problem haben und das ganzheitlicher wahrnehmen und von daher auch manchmal andere Lösungen finden. Und dass Frauen nicht so sehr das Thema haben, eine gewisse Hackordnung einzuhalten, also vielleicht insgesamt teamorientierter sind.
Noch einmal ganz zum Anfang zurück. Brauchen wir die Frauenquote in bestimmten Bereichen oder sollten wir auf ganz andere Instrumente setzen?
Ich persönlich halte jetzt aufgrund meiner Lebenserfahrung die Frauenquote für wichtig. Wie ich 20 war, habe ich das anders gesehen, gebe ich auch zu. Ich glaube, dieses Thema, wie man zur Quote steht, ist eine Altersfrage. Immer wenn es darum geht, dass Macht abgegeben werden soll, dann brauche ich eine Quote. Weil sonst wird das eigentlich nicht funktionieren. Das ist meine Meinung. Und wir haben heute dermaßen gut qualifizierte Frauen, dass man eigentlich, ich kann es nicht mehr hören, das ist eigentlich, sagte ich, das ist eine Quotenfrau oder die ist nur deswegen da reingekommen. Also das sind Argumente, die kann ich einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Wir wissen, dass die Frauen sehr gut ausgebildet sind und dass es funktioniert. Und jetzt geht es einfach darum, wir stellen mal, ich glaube, mehr als die Hälfte der Bevölkerung und wir möchten eigentlich in Politik und Wirtschaft auch den gleichen paritätischen Einfluss haben. Und darum geht es. Und deswegen müssen wir halt schon überlegen, wo ist eine Quote sinnvoll, wo ist es eine Bevormundung von unternehmerischer Freiheit. Da muss man schon drum ringen. Da gibt es auch vielleicht nicht immer nur eine richtige Vorgehensweise oder Meinung dazu. Aber von selbst passiert es nicht. Und das glaube ich schon. Und deswegen muss man halt gucken, wo wäre es sinnvoll, eine Quote einzuführen, um einfach da die Machtverhältnisse ein bisschen zu verschieben.
Die Machtverhältnisse müssen verschoben werden, sagt Margit Dietz, Bauunternehmerin aus Dreieich bei Frankfurt. Sören H. Info Wirtschaft, die Frauenquote und die Diskussion um mehr Vielfalt in Unternehmen ist unser Thema. Katharina Schüller hat in München das Unternehmen Startup gegründet. Es analysiert Daten, wertet sie aus und macht sie für die Kunden nutzbar. Legt sie als Gründerin und Chefin Wert darauf, dass ihre Teams gemischt sind, oder gibt es auch bei ihr reine Männerclubs?
Ich versuche Wert drauf zu legen, aber es ist nicht ganz so einfach, wirklich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor allem zu finden. Weil eigentlich gibt es viele Frauen, die Mathematik studieren, Statistik studieren und so weiter oder auch Data Science, was ja die neuen Studiengänge sind. Aber dann wirklich Frauen zu finden, die auch sagen, ich traue mir das zu, ich mache auch Beratung, ich gehe auch in diesen relativ harten Job rein, das ist nicht so einfach. Aber wenn immer es geht, versuche ich natürlich gemischte Teams zu machen.
Sie haben es ja angesprochen, Frauen sind an Schulen oder Universitäten oft die Leistungsstärkeren, kommen dann in den Job und gehen dann irgendwie verloren. Warum ist das so? Warum sind dann plötzlich vielleicht so ab 30 immer weniger da?
Ja, darüber kann ich natürlich nur spekulieren, weil mein Weg eben nicht so war. Aber ich glaube schon, dass irgendwo bei vielen Frauen die Entscheidung dasteht, Job oder Familie zu gründen. Und das ist halt nicht nur ein Thema, für das Frauen alleine verantwortlich sind, sondern meine Erfahrung ist, der richtige Mann spielt eine große Rolle, ob eine Frau in der Lage ist, Beruf und Familie zu vereinbaren. Also wenn mein Mann nicht so viel gemacht hätte, dann hätte ich das nicht geschafft. Aber das ist auch unsere Verantwortung natürlich als Frauen, uns einen entsprechenden Partner zu suchen.
Wir wissen ja von Untersuchungen, dass Frauen sich auf Führungspositionen seltener bewerben, nur weil sie selbst kritischer sind oder weil das in Teilzeit gar nicht angeboten wird. Wie ist da Ihre Vermutung? An was könnte das liegen?
Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es oft schwer vorstellbar ist, dass man einen Führungsjob in Teilzeit machen kann. Ich sehe das anders. Ich denke, es geht, aber das ist halt eine Frage von sehr viel Organisationsfähigkeit, Organisationswille auch, das Ganze zu tun. Und zwar von beiden Seiten, sowohl von der Frau oder natürlich auch dem Mann, der oder die sich auf die Führungsposition bewirbt, als auch von dem Arbeitgeber.
Wäre das bei Ihnen im Unternehmen möglich, in Teilzeit in Führung zu gehen?
Ja, das wäre bei uns möglich, weil wir sehr viel Projektarbeit machen und die Projekte kann man natürlich so gestalten, dass sie nicht Vollzeit von morgens um 8 bis abends um 8 oder vielleicht auch ein bisschen weniger zu managen sind, sondern das ist eine relativ freie Zeiteinteilung.
Ist es von Kundenseite auch machbar oder erwarten die, dass man da die ganze Zeit ansprechbar ist?
Ich glaube, dass wir unsere Kunden da schon relativ gut in Anführungszeichen erzogen haben. Also darum geht es ja im Grunde auch nicht. Es geht ja nicht darum, 24 Stunden an 7 Tagen die Woche verfügbar zu sein, sondern einen guten Job zu machen. Und das heißt nicht, dass ich dauernd ansprechbar bin, sondern vor allem, dass ich vereinbare, wann bin ich ansprechbar, wann liefere ich das, was ich zu liefern versprochen habe. Und das lässt sich eigentlich ganz gut planen. Also ich glaube, ein Problem ist halt oft, dass wir in so einer Arbeitswelt leben, in der das normal ist, dass man immer da ist, dass man ständig ansprechbar ist. Aber das ist für mich, führt es auch dazu, dass wir dazu tendieren, nicht gut zu planen. Wenn ich zeitlich limitiert bin, wenn ich eben nicht immer verfügbar bin, dann muss ich natürlich meine Zeit auch besser planen, meine Meilensteine besser planen. Und immer verfügbar zu sein, verlockt ja dazu, eigentlich diese Planung ein bisschen zu vernachlässigen.
Wir erleben derzeit ja eine intensive Diskussion über Sinn und Zweck von Quoten. 5 Jahre gibt es die jetzt in großen Firmen, in Aufsichtsräten. Sollten wir das auch ausdehnen auf mehr Unternehmen, auf Vorstände? Wie ist da Ihre Haltung?
Ich glaube, dass die Quote so lange sinnvoll ist, solange noch Männer über Netzwerke in Positionen kommen, die eigentlich nicht qualifiziert dazu sind. Ich weiß, das ist eine relativ radikale Ansicht, aber ich habe einfach den Eindruck, es gibt noch viel zu wenige Vorbilder für Frauen und diese Vorbilder müssen ja irgendwo entstehen und die kommen nicht aus dem Nichts. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man Frauen den Weg möglichst einfach macht und auch mit der Quote signalisiert, ihr seid willkommen, und umgekehrt auch, glaube ich, ist es ein ganz guter Anreiz für Unternehmen, sich halt auch frühzeitig die passenden Frauen und vielleicht nicht nur Frauen, sondern eben auch, es geht ja auch um andere Gruppen, wenn man von Diversity spricht, die sich ranzuziehen und auf mehr Heterogenität, auf mehr Vielfalt in den Perspektiven zu achten. Einfach aus dem Grund, wenn ich in der Lage bin, mir meine eigenen Führungskräfte, ob männlich oder weiblich, ranzuziehen, dann weiß ich, was ich habe und muss mir nicht jemanden von außen holen, wenn ich eine Stelle zu besetzen habe.
Sagt Katharina Schüller, Gründerin und Chefin des Datenanalyseunternehmens StatUp aus München. Meine drei Gesprächspartnerinnen unterstützen also den Gedanken der Quote, solange Frauen nur mit ihrer Hilfe vorankommen können in den Unternehmen. Das Ziel ist mehr Vielfalt für die Beschäftigten, die Investoren und für uns alle. H-Info Wirtschaft gibt's jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.